Viele Christinnen und Christen sehnen sich nach echter Erfahrung mit Gott und sind zugleich misstrauisch gegenüber allem, was nach bloßer Lehre klingt. Doch wenn Paulus in 2. Korinther 3 und 4 über seinen Dienst schreibt, verbindet er beides untrennbar, klare Wahrheit und gelebte Wirklichkeit. Gerade dort, wo sein Weg eng, dunkel und menschlich gesehen aussichtslos erscheint, wird sichtbar, was die Botschaft des Kreuzes in seinem Alltag bewirkt. Diese Spannung zwischen Lehre und Leben, zwischen Kreuz und offenbarem Leben, durchzieht das ganze Kapitel und trifft unser eigenes Christsein mitten im Alltag. Wenn Lehre zu Leben wird. Bevor Paulus von Bedrängnissen, Schwachheit und täglichem Sterben spricht, zeichnet er den großen Rahmen, den Dienst des neuen Bundes. In 2. Korinther 3 nennt er ihn Dienst des Geistes und Dienst der Gerechtigkeit. Dort steht vor uns, was Gott objektiv gewirkt hat, der Geist des lebendigen Gottes schreibt nicht mehr auf steinerne Tafeln, sondern in fleischerne Tafeln des Herzens, und wir werden, wie es in 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18 heißt, in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Das ist gewaltige Lehre, der dreieine Gott wirkt durch seinen Geist in uns, um uns innerlich zu prägen und umzugestalten. Doch gerade weil diese Aussagen so hoch sind, könnte man sie leicht in der Sphäre frommer Begriffe belassen, als Bewegungen des Verstandes, ohne Berührung mit der Rauheit des Alltags. Wir können sagen, dass 2. Korinther 3 lehrmäßig aus der Erfahrung heraus spricht und 2. Korinther 4 erfahrungsmäßig aus der Lehre heraus. Ein solches Verständnis dieser beiden Kapitel ist entscheidend, um zu erfassen, was wir in dieser Botschaft behandeln werden. Darum bleibt Paulus nicht bei der Darstellung stehen. In 2. Korinther 4 führt er dieselbe Wirklichkeit in den Erfahrungsraum, hier spricht er nicht mehr vor allem vom Geist als Lehre, sondern von Leben, das in einem erschöpften, bedrängten, aber gehaltenen Apostel sichtbar wird. Was in 2. Korinther 3 als herrliche Vision vor uns liegt, nimmt in 2. Korinther 4 Gestalt in einem Menschen, der sagen kann, deswegen, weil wir diesen Dienst haben, wie uns Barmherzigkeit erwiesen worden ist, verlieren wir nicht den Mut. Die Linie ist deutlich, der Geist als göttliche Wirklichkeit bleibt nicht abstrakt. Er wird zur Kraft, die trägt, wenn man keinen Ausweg sieht, zur inneren Frische, wenn der äußere Mensch verfällt, zur leisen Beharrlichkeit, die Christus nicht loslässt. Die Lehre vom Geist wird zum gelebten Leben aus Christus. In dieser Verbindung liegt eine wichtige Korrektur für unser eigenes Glaubensleben. Es genügt nicht, richtig über den Geist zu reden, seine Wirkungen zu erklären und seine Stellung im Heilsplan zu würdigen. Die Schrift drängt uns weiter, der Geist will in uns Leben sein, das in konkreten Spannungen spürbar wird. Wenn Paulus vom Dienst des Geistes spricht, zeichnet er nicht das Porträt eines Experten, sondern eines Menschen, dessen Inneres vom Geist durchdrungen ist, so dass aus ihm heraus ein anderer, nämlich Christus, wirksam wird. So kommt 2. Korinther Kapitel 4 Vers 6 fast wie ein Echo der ersten Schöpfung zu uns, weil der Gott, der sagte, aus der Finsternis leuchte das Licht, derjenige ist, der in unseren Herzen leuchtete, um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu erleuchten. Das Licht, das einst die sichtbare Welt hervorbrachte, bringt nun im Herzen eine neue Wirklichkeit hervor. Wer diese Spur in seinem eigenen Leben nachzeichnet, wird mit der Zeit merken, echte biblische Lehre zieht nicht in die Unverbindlichkeit, sondern führt hinein in eine tiefere Wirklichkeit. Sie eröffnet ein Feld, in dem Christus selbst Gestalt gewinnt. Die Umwandlung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ist dann kein theoretisches Schema, sondern ein stilles, manchmal schmerzliches, aber kostbares Geschehen, in dem die vertrauten Formen unseres alten Selbst zurücktreten und ein anderer Ausdruck sichtbar wird. So wird Lehre zum Weg, auf dem das Leben Jesu Raum gewinnt, nicht als glänzende Ausnahme, sondern als leise, aber beständige Gegenwart in einem gewöhnlichen, angefochtenen Alltag. Dies zu entdecken, kann Mut schenken, das, was wir im Wort sehen, ist nicht nur zu bewundern, es ist dafür gegeben, dass es in den Konturen unseres eigenen Lebens sichtbar wird. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Deswegen, weil wir diesen Dienst haben, wie uns Barmherzigkeit erwiesen worden ist, verlieren wir nicht den Mut. Die Verbindung von Lehre und Leben in 2. Korinther 3 und 4 lädt dazu ein, das Hören auf Gottes Wort nicht am Rand des Denkens stehen zu lassen. wo der Geist uns durch das Wort eine Wahrheit zeigt, etwa die Umwandlung in das Bild Christi, dort öffnet Gott zugleich einen Weg, auf dem genau diese Wahrheit im Alltag Gestalt gewinnt. Die Spannungen und Begrenzungen, in denen wir stehen, sind dann nicht der Gegenbeweis gegen die Lehre, sondern der Raum, in dem der Dienst des Geistes konkret wird, als Licht in innerer Finsternis, als Trost mitten in Ratlosigkeit, als stille Erneuerung, wo der äußere Mensch müde wird. So wird jede biblische Einsicht zu einer Einladung, Christus nicht nur zu verstehen, sondern ihn als Leben in der eigenen Geschichte wirken zu lassen. Die Offenbarung des Lebens durch das Töten des Kreuzes. In der Mitte von 2. Korinther 4 verdichtet Paulus seine Erfahrung in einem paradoxen Satz: Allezeit tragen wir das zu Tode gebracht werden von Jesus im Leib umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar werde. Er spricht nicht einfach vom Tod Jesu als abgeschlossenem Ereignis, sondern von einem andauernden zu Tode gebracht werden. Gemeint ist das ständige unter die Wirklichkeit des Kreuzes gestellt sein seines natürlichen Menschen. Seine eigenen Vorstellungen, Sicherheiten und Kräfte geraten unter Druck, er wird bedrängt, verfolgt, missverstanden. Doch gerade dieses Getroffenwerden, das an der Oberfläche nach Niederlage aussieht, ist der Weg, auf dem das verborgene Leben Jesu Raum gewinnt. Das Kreuz ist dann nicht nur Gegenstand des Glaubensbekenntnisses, sondern eine gegenwärtige Dynamik, die das Alte zurückdrängt, damit das Auferstehungsleben sichtbar werden kann. Die Offenbarung des Lebens kommt durch das Töten des Kreuzes. Deshalb trägt diese Botschaft den Titel Die Offenbarung des Lebens durch das Töten des Kreuzes. Paulus unterscheidet darum klar zwischen dem einmaligen, objektiven Tod Christi am Kreuz und dem fortlaufenden Mitgetötetwerden in seinem Dienst. In Vers 11 führt er weiter aus, denn wir, die wir leben, werden allezeit dem Tod ausgeliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Das sterbliche Fleisch, die verletzliche, begrenzte Seite unseres Menschseins, wird nicht übersprungen, sondern zum Schauplatz, auf dem das Leben Jesu erscheint. Wenn er in den Versen davor bekennt, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, wird deutlich, was dieses Leben auszeichnet. Es ist kein robustes Temperament und keine eiserne Disziplin, sondern eine andere Kraft, die da ist, wenn menschlich gesehen nichts mehr trägt. Dieses Werk des Kreuzes hat einen verborgenen, aber tief tröstlichen Charakter. Es nimmt uns das weg, worauf wir uns natürlicherweise stützen, und gerade darin schützt es den Raum für das, was Gott geben will. Wo unser eigenes Können und unsere eigene Kontrolle zu Tode gebracht werden, hört das Ich auf, die Mitte zu sein, und Christus kann es werden. In dieser Bewegung liegt oft Schmerz, weil wir Gewohntes, Liebgewonnenes, vermeintlich Unentbehrliches loslassen. Aber zugleich kommt in derselben Bewegung eine neue Freiheit, das, was uns bindet, verliert an Macht, und das Leben Jesu wird nicht mehr durch unsere Selbstbehauptung zugedeckt. So wird das Kreuz zu einer verborgenen Freundschaft, es tötet nicht, um zu zerstören, sondern um das zu entfernen, was das bessere Leben hindert. Wer das erkennt, kann Bedrängnisse und Verluste auf eine andere Weise lesen. Sie sind nicht automatisch Zeichen von Gottes Ferne, sondern können zu Punkten werden, an denen das Leben Jesu durchbricht. Das bedeutet nicht, Leid zu romantisieren oder Schmerz zu verharmlosen. Es heißt aber, inmitten des Getötetwerdens Jesu eine tiefere Wirklichkeit zu erwarten, dass dort, wo unsere Möglichkeiten an ein Ende kommen, seine Möglichkeiten erst beginnen. So wird der Weg unter dem Kreuz zu einem Weg, auf dem das Leben sich offenbart. Der Satz "So wirkt nun der Tod in uns, das Leben aber in euch" öffnet lauter: Das, was uns klein macht, macht andere lebendig, das, was uns nimmt, schenkt anderen. In diesem Licht gewinnt das tägliche Tragen des Kreuzes eine stille Würde, es ist der verborgene Dienst, durch den das Leben Jesu austreten darf, zuerst in uns, dann durch uns zu anderen. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allezeit tragen wir das zu Tode gebracht werden von Jesus im Leib umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar werde. Die Offenbarung des Lebens durch das Töten des Kreuzes stellt unsere spontanen Deutungen von Schwachheit und Verlust in Frage. Wo scheinbar alles gegen uns steht, kann Gott genau dort daran arbeiten, dass das natürliche Ich seine Mitte verliert und Christus den Raum gewinnt, der ihm zusteht. Das bedeutet nicht, dass jeder Schmerz sofort erklärt oder gefühlt werden müsste, wohl aber, dass kein Schmerz mehr sinnlos sein muss, wenn er mit Christus verbunden ist. Bedrängnisse werden dann zu Orten, an denen das Leben Jesu leise sichtbar wird, in einer Treue, die nicht aufgibt, in einem Vertrauen, das ohne sichtbare Sicherheiten auskommt, in einer Liebe, die nicht versiegt, obwohl sie wenig Antwort findet. So bekommt das tägliche Mitgetötetwerden Jesu einen hoffnungsvollen Klang, es ist der Weg, auf dem das Auferstehungsleben mehr Gestalt gewinnt, als wir es bei sonnigem Rückenwind je erfahren würden. Bedrängt, aber nicht verlassen, ein Leben, das den Dienst bestätigt. Wenn Paulus sein eigenes Erleben beschreibt, tut er es nicht zur Selbstdarstellung, sondern um zu zeigen, wessen Leben in ihm wirksam ist. Die bekannten Worte "In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet" zeichnen ein Leben im Spannungsfeld. Auf der einen Seite stehen reale Nöte, Bedrängnis, Ratlosigkeit, Verfolgung, Niedergeworfensein. Auf der anderen Seite steht etwas, das nicht von diesen Umständen abzuleiten ist, ein Nicht-Erdrückt-Werden, ein Nicht-Verzweifeln, ein Nicht-Verlassen-Sein, ein Nicht-Vernichtet-Werden. Gerade dieses aber nicht verrät, dass hier eine Quelle am Werk ist, die tiefer reicht als menschliche Stabilität. Es ist das Leben Jesu, das sich in einem zerbrechlichen Gefäß zeigt, ohne von dessen Zerbrechlichkeit aufgebraucht zu werden. In den Versen 8 und 9 macht Paulus deutlich, in welch schwieriger Lage er sich befand. Er sagt, wir sind in allem bedrängt, aber nicht eingeengt, ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umkommend. Damit wird das Leben des Apostels zur Bestätigung seines Dienstes. Er hatte zuvor vom Dienst des Geistes und vom Dienst der Gerechtigkeit gesprochen, von Umwandlung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Man könnte fragen, ob diese Worte nicht zu hoch sind für den rauen Alltag. Die Antwort liegt in seiner eigenen Geschichte, der Geist, von dem er redet, ist derselbe, der ihn innerlich Tag für Tag erneuert, während sein äußerer Mensch verfällt. So kann er sagen, darum verlieren wir nicht den Mut, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Die Realität des neuen Bundes zeigt sich nicht zuerst in glänzenden Erfolgen, sondern in einer Haltung, die unter Druck nicht zerbricht, sondern durch denselben Druck vertieft wird. Der Dienst bekommt sein Gewicht durch ein Leben, das die Botschaft trägt, bevor es sie verkündigt. Das verändert auch den Blick auf die eigene Glaubwürdigkeit. Nicht die Abwesenheit von Leid bestätigt, dass Christus in uns lebt, sondern die Art, wie sein Leben inmitten des Leidens sichtbar bleibt. Wenn Paulus in 2. Korinther Kapitel 4 Vers 17 von der augenblicklichen Leichtgewichtigkeit unserer Bedrängnis spricht, die für uns auf eine immer überragendere Weise ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit bewirkt, relativiert er das Leid nicht leichtfertig. Er stellt es in ein größeres Verhältnis, im Licht der kommenden Herrlichkeit erhält selbst das Schwere eine neue Einstufung. Weil wir den Blick nicht auf die Dinge richten, die man sieht, sondern auf die Dinge, die man nicht sieht, kann die Gegenwart an Schärfe verlieren, ohne an Ernsthaftigkeit eingebüßt zu haben. Gerade dieser unsichtbare Horizont lässt erkennen, dass es Gottes Kraft ist, die trägt, und nicht unsere eigene. Wo ein Mensch auf diese Weise unter Druck bleibt und doch nicht verbittert, enttäuscht wird und doch nicht zynisch wird, schwach ist und doch auf Christus vertraut, wird etwas sichtbar, das weit über ihn selbst hinausweist. Dann ist sein Leben stille Predigt, es verkündigt einen Herrn, der treu bleibt, wenn alles andere wankt. So wird der Dienst durch das Leben bestätigt, Worte, die aus einem solchen Weg kommen, tragen ein anderes Gewicht, weil sie von innen her bezeugt sind. Für jeden, der Christus dient, liegt darin eine leise Ermutigung. Die Phasen des Bedrängtseins, der Ratlosigkeit und des Niedergeworfenseins sind nicht nur Belastungen des Dienstes, sondern auch Gelegenheiten, in denen der Herr selbst sichtbar wird, in uns und durch uns. Wo der Mut nicht verloren geht, obwohl vieles dagegen spricht, dort tritt der Dienst des Geistes in seiner eigentlichen Würde hervor. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Darum verlieren wir nicht den Mut, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Paulus' Umgang mit Leid und Druck macht deutlich, dass die Glaubwürdigkeit eines Dienstes nicht primär an sichtbarem Erfolg, sondern an der inneren Beständigkeit unter Last zu erkennen ist. Wo Bedrängnisse nicht zur Verhärtung führen, sondern zu einer tieferen Weichheit vor Gott, wo Ratlosigkeit nicht in Verzweiflung umschlägt, sondern in ein ehrliches, aber vertrauensvolles Fragen, wird das Leben Jesu erkennbar. Das gibt dem eigenen Weg eine andere Deutung. Phasen der Schwachheit und des Scheiterns sind nicht das Ende des Dienstes, sondern oft der Ort, an dem seine eigentliche Tiefe wächst. In dem Maß, in dem der äußere Mensch verfällt und der innere erneuert wird, gewinnt der Dienst an Wahrhaftigkeit und Gewicht, nicht, weil wir stärker würden, sondern weil Christus in unserer Schwachheit mehr Raum bekommt, sich als das wahre Leben zu erweisen. Herr Jesus Christus, danke, dass dein Leben stärker ist als jede Bedrängnis und dass du mitten im Druck deine Herrlichkeit offenbarst. Du siehst, wo unser äußerer Mensch müde und belastet ist, und du verheißt, unseren inneren Menschen Tag für Tag zu erneuern. Lass das Werk deines Kreuzes alles Natürliche in uns zurückdrängen, damit dein Leben freier durch uns fließen und andere erreichen kann. Schenke uns einen Blick für die ewige Herrlichkeit, die jede gegenwärtige Not weit überwiegt, und erfülle uns mit deinem Geist, damit unser Leben ein stilles Zeugnis deines auferstandenen Lebens wird. Stärke alle, die im Verborgenen leiden, mit deiner Gegenwart und deinem Trost und lass dein Licht in ihrer Schwachheit umso heller aufstrahlen. Dir sei alle Ehre in unserem Leben und Dienst, jetzt und in Ewigkeit. Amen.